Dieser Text heute ist eine ganz andere Art. Eine ganz andere Art vielleicht von Ermutigung. Es ist eher ein trauriger Text. In Markus 14, 32 bis Markus 15, 15 ein langer Text. Und trotzdem möchte ich ihn ganz bewusst ganz vorlesen, weil er eben doch zusammengehört. Markus 14, Abvers 32. Und ich lese ihn aus der Lutherbibel. Und sie kamen zu einem Hofe mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht. Und ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass es, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und sprach: Abba, mein Vater, es ist dir alles möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und kam wieder und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voll Schlafs und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, des Menschen Sohn wird überantwortet in der Sünder Hände. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Und alsbald, da er noch redete, kam herzu Judas, der zwölf einer, und eine große Schar mit ihm, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greift und führt ihn sicher hinweg. Und da er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach zu ihm: Rabbi, und küsste ihn. Die aber legten ihre Hände an ihn und griffen ihn. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ihr seid ausgegangen, wie gegen einen Mörder, mit Schwerter und mit Stangen mich zu fangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber es muss die Schrift erfüllt werden. Da verließen sie ihn alle und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgte ihm nach. Der war mit einer Leinwand bekleidet, auf der bloßen Haut, und sie griffen ihn. Er aber ließ die Leinwand fahren und floh nackt davon. Und sie führten Jesus hinweg zu den hohen Priester, und es versammelten sich alle hohen Priester und Älteste und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von ferne, bis hinein in des hohen Priesters Palast, und saß bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die hohen Priester und der ganze hohe Rat suchten Zeugnis wider Jesus, auf dass sie ihm zu Tode berechten, und fanden nichts. Viele gaben falsche Zeugnisse wider ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und etliche standen auf und gaben falsche Zeugnisse wider ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel mit den Händen gemacht, der mit den Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch so nicht überein. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts zu dem, was diese wider dich zeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet sehen, des Menschensohn sitzen zur rechten Hand der Kraft und kommen mit des Himmels Wolken. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weitere Zeugen? Ihr habt gehört die Gotteslästerung. Was dünkt euch? Sie aber sprachen alle das Urteil über ihn, dass er des Todes schuldig wäre. Da fingen etliche an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage uns. Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Petrus war unten im Hof, da kam eine von des hohen Priesters Mägden. Und da sie sah Petrus sich wärmen, schaute sie ihn an und sprach: Du warst auch mit Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach: Ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und ging hinaus in den Vorhof, und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und hob abermals an zu sagen denen, die dabei standen: Das ist einer von ihnen. Und er leugnete abermals. Und nach einem kleiner Weile sprach abermals zu Petrus, die dabei standen: Wahrlich, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum andern Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm sagte: Ehe der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er hob an zu weinen. Und alsbald in der Frühe hielten die hohen Priester einen Rat mit dem Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze hohe Rat, und banden Jesus und führten ihn hinweg und überantworteten ihn dem Pilatus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete und sprach zu ihnen: Du sagst es. Und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Pilatus fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, so dass sich Pilatus verwunderte. Er pflegte aber ihnen zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie begehrten. Es war aber einer genannt Barnabas, gefangen mit den Aufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er täte, wie er pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er merkte, dass ihn die hohen Priester aus Neid überantwortet hatten. Aber die hohen Priester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barnabas losgebe. Pilatus aber antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Was soll ich denn tun mit dem, den ihr König der Juden nennt? Da schrien sie abermals: Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Übles getan? Aber sie schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn! Pilatus aber gedachte, dem Volk zu Willen zu sein, und gab ihnen Barnabas los und ließ Jesus geißeln und überantworteten ihm, dass er gekreuzigt würde. Soweit der Bibeltext. Ein sehr langer Text. Aber schauen wir uns die Szene mal im Gethsemane näher an. Jesus wusste, dass er nur noch wenige Stunden zu leben hatte. Wenige Stunden bis zur Festnahme, bis zur Verurteilung. Wo geht er hin? In einen ganz bekannten Garten, wo er öfter schon mit den Jüngern war. Dort sollen sie verweilen. Und er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes ein Stück weiter mit, um zu beten. Er, der Meister, so hatten sie ihn noch nie erlebt, so verzagt, so angegriffen, so entmutigt, mit schlotternden Knien. Ihr Meister, dem doch alles gelingt, ihr Meister, der doch alles in der Hand hat, ihr Meister, der Wind und Wellen beruhigte, ihr Meister, der übers Wasser ging. Was war los mit Jesus? Sie konnten es nicht einordnen. Aber sie wussten, dass sich hier etwas abspielt, was sie nicht in der Hand hatten. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu beten, mit ihm zu ringen. Und Jesus geht ein Stück weiter und betet. Bei einer anderen Bibelstelle heißt es, sein Schweiß wurde wie Blut. Und als er zurückkam, schliefen die Jünger. Ich meine, ich kann die Jünger verstehen, den ganzen Tag auf den Beinen. Da hatten sie gerade das Passa gefeiert, Fest der Freude, gedacht an den Auszug. Und dann die Worte von Jesus, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Auch das konnten sie nicht wirklich einordnen. Auch das verstanden sie nicht wirklich. Und es gab auf dem Weg viele, viele Gespräche. Sie waren einfach müde. Sie waren müde und traurig zu gleicher Zeit. Und trotzdem forderte sie Jesus heraus, mit ihm zu wachen. Jesus wollte in den letzten Stunden nicht allein sein. Und genau in dieser Stunde sehen wir, dass Jesus auch ganz Mensch war. Verzagt, traurig, niedergeschlagen. Und doch flüchtete er sich in die Gemeinschaft mit seinem Vater. Dort wusste er, dort ist er geborgen. Dort hat er Halt. Dort wird er verstanden. Und er macht seinem Herzen Luft. Ich bin sicher, dass dieses Gebet viel, viel umfangreicher war als das, was hier niedergeschrieben ist. Und doch sind es die zentralen Worte. Papa, ist es möglich, dass ich nicht ans Kreuz muss? Ist es möglich, dass mir diese Schmerzen erspart bleiben? Papa, gibt es wirklich keinen anderen Weg? Ich weiß, dass du mich lieb hast. Ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Es schmerzt aber so sehr, wenn du mich verlassen musst. Es tut unsagbar weh, wenn du nicht da bist. Denn welche Gemeinschaft hatte Jesus mit dem Vater? Und dann kommt er zurück und sieht die Jünger schlafen. Welche Enttäuschung. Welche Einsamkeit muss in ihm hochgekrochen sein? Wenn wir Menschen bitten, könnt ihr für mich beten? Und wir haben den Eindruck, sie haben das alles vergessen. Wie geht's uns dann damit? Fühlen wir uns da nicht auch einsam verlassen? Aber er wusste, dieser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Dieser Kampf, den er hier in Gethsemane kämpft, ist mit dem Satan zu kämpfen. Und auch Paulus ruft uns auf in Epheser, ihr habt nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Dämonen dieser Welt. Ist uns das eigentlich bewusst? In unserem normalen Alltag? Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wenn euch Menschen angehen, dann steht dahinter der Teufel. Dann ist es nicht primär der Mensch. Und diese Dämonen haben auch den Jüngern die Augen zugedrückt. Haben sie zum Schlaf gezwungen. Und wer hat es nicht schon oft erlebt, dass wir intensiv beten und dabei einschlafen? Hier in Gethsemane versucht Satan alles, um das Erlösungswerk zu vereiteln. Jesus wusste, dort, wo die Sündenlast auf ihn gelegt wird, muss sich der Vater zurückziehen. Denn Sünde und die Heiligkeit Vater passen nicht zusammen. Und diese Gottverlassenheit war für Jesus noch viel, viel schlimmer als das Kreuz selber. Wir können nur erahnen, welche Verbundenheit und welche Innigkeit Vater und Sohn hatten. Darum konnte Jesus auch sagen, ich und der Vater sind eins. Ich mache nur das, was der Vater will. Und dann fordert er uns heraus, dass wir genauso so eine innige Gemeinschaft mit ihm haben. Ihr in mir und ich in euch. Wow! Was spricht daraus? Und wenn wir in ihm sind und er in uns, dann sind wir auch im Vater. Der Kampf im Gebet, in der Gemeinschaft mit dem Vater ist ausgekämpft. Im anderen Evangelium lesen wir, es kam ein Engel und stärkte Jesus. Es kam ein Engel und stärkte Jesus. Und dort, wo wir bereit sind, im Gebet Dinge durchzukämpfen, da werden wir erleben, wie wir gestärkt werden. Wir haben soeben gehört von verschiedenen Berichten, die ermutigen, die stärken. Die bringen neue Kraft, jawohl, nochmal, noch intensiver auf Jesus zu vertrauen. Und dann, nach diesem Gebetskampf, nach diesem Ja, Vater, ich bin bereit, dieses Los auf mich zu nehmen. Ich bin bereit, die Gottverlassenheit in Kauf zu nehmen, weil ich die Menschen so sehr liebe. Ich bin bereit, ans Kreuz zu gehen, damit ich einen Weg frei mache, wo meine Geschöpfe freien Zugang haben zum Vater. Wir werden es wahrscheinlich nie erahnen, was das wirklich für Jesus geheißen hat. Wir werden es wahrscheinlich nicht nachvollziehen können. Nicht einmal unsere Geschwister, die in den Gefängnissen landen, die gefoltert werden. Auch sie werden es wahrscheinlich nur ansatzweise begreifen, was das gekostet hat. Diese Einsamkeit, dieses Losgelöstsein vom Vater, um deinet und um meinetwillen. Und nun kommt Judas. Und wie begegnet Jesus dem Judas, diesem Verräter? Da sagt Jesus: Freund, Freund, müssen wir uns mal auf der Zunge vergehen lassen. Da sagt er zu seinem Verräter: Freund, verrätst du mich mit einem Kuss? Wie groß muss Jesu Liebe sein, der hier noch Judas mit Freund anreden kann? Hier wird deutlich, was es heißt: Du sollst deine Feinde lieben. Nur in und durch Jesus ist das uns möglich, dass wir Feinde lieben. Jesus hat es hier vorgelebt, in der allerschlimmsten Stunde für ihn, was es heißt, Feinde zu lieben. Feinde zu lieben, die ihn zu Tode bringen. Und erst jetzt ist Petrus halb bei der Sache. Und mutig zieht er sein Schwert und will kämpfen. Doch er kämpft mit dem falschen Schwert. Das passt nicht zu diesem Friedenskönig. Ja, kämpfen ist angesagt. Aber mit dem Schwert des Geistes. Und nicht mit dem Schwert des Todes. Er hätte das Schwert des Geistes gebraucht und das Schwert des Gebetes. Darum sagte Jesus: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt, damit ihr widerstehen könnt. Und so hat er Angst wie die anderen und läuft weg. Wie oft erweisen wir uns als Feiglinge, wenn es darauf ankommt, für Jesus gerade zu stehen, weil wir es verlernt haben, zu wachen und zu beten. Das Schwert des Geistes zu benutzen, das uns ständig zur Verfügung steht. Da lästert einer am Arbeitsplatz und wir halten den Mund. Da werden dumme Witze gesagt, und wir grinsen vielleicht nur. Na, wie geht's denn dir, du Frommer? Anstatt Jesus zu bekennen, machen wir uns in die Hose. Nein, werden wir wieder ganz mutig und nehmen das Schwert des Geistes ganz neu für uns in Anspruch, was Jesus für uns bereithält. Da heißt es, Vers 53, oh, da bin ich eins zu weit, deswegen. Und sie führten Jesus hinweg zu den hohen Priester, und es versammelten sich alle hohen Priester, Älteste und Schriftgelehrten. Ja, allein gelassen, verlassen, abgeführt wie ein Schwerverbrecher. Nun kommt die Stunde, wo Sünde über Sünde auf ihn geladen wird. Mit falschen Zeugen, ein Scheingericht. Es war ja nicht wirklich eine Gerichtsverhandlung, es war ein Scheingericht. Sie hätten sich des Gerichts ersparen können, denn das Urteil stand ja schon fest. Aber sie wollten ja den Schein nach außen wahren, dass alles seine Richtigkeit hat. Kennen wir das nicht auch in unserer Welt heute noch? Es wird so getan, als ob. Und gerade wenn es um Christenverfolgung geht, es wird so getan, als ob. Aber in Wirklichkeit steht das Urteil längstens fest. Der Sündlose wird zur Sünde gemacht. Die Sünde wird zur Wahrheit gemacht. Wie schnell sind wir dabei und brechen den Stab über einen Menschen, weil wir meinen, ihn zu kennen? Wie schnell machen wir Aussagen, die wir lieber nie ausgesprochen hätten? Ach ja, da war doch was. Ach ja, das habe ich auch gehört. Und so weiter. Von Natur aus sitzen wir im gleichen Boot wie die führende Macht damals. Auch heute noch wird mit falschen Argumente Meinungen vertreten, und wer nicht mitspielt, wird mundtot gemacht. Das Verteidigen von Jesus hätte ihm nichts gebracht. Das Urteil war längstens schon festgelegt. Man musste nur noch die Menschenmassen zu manipulieren. Dann haben sie ihr Ziel erreicht. Unsere Medien schaffen es, mit ein paar Artikeln glaubhaft zu vermitteln, Unrecht für Recht zu verkaufen. Mit wenigen Artikeln machen sie einen Menschen kaputt. Ist heute überhaupt kein Problem. Pilatus hatte Angst vor der Menge. Ja, keinen Aufstand. Ja, um jeden Preis den Frieden zu wahren, den Scheinfrieden zu wahren. Und so wird Jesus verurteilt. Auch heute läuft es nicht viel anders. Jesus wäre auch heute verurteilt worden, weil er eben nicht in das System passt. Jesus und seine Jünger passen nicht in das weltliche System hinein. Und das muss uns bewusst sein. Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Aber wir dürfen mit erhobenen Hauptes durch diese Welt gehen. Wir haben einen hohen Priester, der für uns gelitten hat, der für uns den Weg frei gemacht hat. Und diese Verfolgung von seinen Jüngern, das geschieht auf vielfältiger Weise in unserer Welt heute. Es gibt kaum ein Land, wo dies nicht geschieht. So wird auch heute noch die Wahrheit zu Tode verurteilt. Bis heute versucht man, die Wahrheit zu beseitigen, weil man der Lüge mehr glaubt. Und es gibt eben nur eine Wahrheit. Und die bleibt bestehen in alle Ewigkeit. Und das ist Jesus Christus. Halleluja. Amen.